Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die Zahl lautet heute 270 plus 3 oder 273. Es ist die 273. CC2-Sendung und ich begrüße alle, die uns zuhören.
Frohe Ostern. Auch ich begrüße alle, die uns zuhören. Und da wir ja heute einen bundesweiten Feiertag haben, haben wir auch wieder durch den Fleiß des Kollegen Back eine Einstundensendung zusammengebracht.
Ja, ich war vor einiger Zeit, vor einem Vierteljahr oder so, in Paderborn und habe dort Lorenz Hasewinkel getroffen. Und der zählt zu den Urgesteinen der deutschen Computertechnik. Einer der wenigen, der längere Zeit bei Zuse gearbeitet hat und doch die Z22-Röhrenmaschine gebaut hat und entwickelt hat. Und der dann anschließend zu Nixdorf ging, nach Paderborn, und dort dann kräftig mitgearbeitet hat als Entwicklungschef bei Nixdorf. Und er hat vieles erfunden, von dem man heute denkt, das ist doch selbstverständlich, so etwas. Zum Beispiel, dass man einen Monitor zur Anzeige benutzen kann. Das war gar nicht so selbstverständlich. Aber ich glaube, wir können jetzt so langsam mal reinhören. 55 Minuten zusammen mit Lorenz Hasewinkel. Kennst du eigentlich den Namen, Wolfgang?
Ja, nur mir drängt sich, auch wenn es off-topic ist, die ganze Zeit die Frage aus, hast du denn bewusst bis Ostern gewartet, um Lorenz Hasewinkel hier den Audiocast zu kriegen?
Ja, das könnte fast so den Hasen... Der heißt doch gar nicht Hasewinkel, der heißt doch Hanewinkel.
Ja.
Hanewinkel heißt er doch. Nee, also das hat nichts damit mit Ostern zu tun. Aber wir waren ja froh, dass wir eine Sendung hatten plötzlich, die man einsetzen kann für unsere Stundensendungen.
Ja.
Auch, und ich glaube, ich bin auf der Suche nach noch so ein paar mehr älteren Herren, die muss man jetzt befragen, damit sie ihr Wissen kundgeben können.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass ich künftig mit meinem kleinen Rekorder öfter mal durch die Gegend flitze und wenn ich den einen oder anderen interessanten Menschen, eine Persönlichkeit aus der mittlerweile, muss man sagen, Vergangenheit finde, dann würde ich das auch ganz gern festhalten für die Zukunft.
Es hat lange gedauert, bis er sich geäußert hat, wie er denn zu Zuse kam. Es gab einige Holpereien da drin und ich musste ihn immer wieder auffordern und jetzt sind wir immer noch nicht beim Zuse. Also da merkt man, wie viel diese Leute zu erzählen haben.
Gut, dann möchte ich jetzt reinhören, was du mit ihm besprochen hast.
Wohl bei der Zuse AG mitgearbeitet hat, oder war es überhaupt eine AG? Nee.
KG.
Und anschließend hier nach Paderborn kam, um bei Nixdorf zu arbeiten. In seinen Büchlein habe ich gelesen, dass er auch mal Valvo Philips besucht hat und so weiter und andere Stationen. Wie kommt man zu einem Konrad Zuse, der ja 1941 den ersten Computer vorgestellt hat, so ein Relais-Klapper-Ding, und der dann direkt nach dem Krieg angefangen hat, wieder Computer zu bauen. Und Sie sind wann dazugestoßen?
Ich bin 55 dazugestoßen, als ich gerade mein Studium zu Ende gebracht hatte, mit 24 Jahren.
Was haben Sie denn studiert? Da konnten wir noch keine IT-Technik studieren.
Ne? Nein. Ich habe Physik studiert und als spezielle Informationsquellen über das, was mich so interessierte, hatte ich natürlich auch dann Elektronenmikroskopie, das Innere der ganzen Mathematik, dann auch von den Strahlenführungen und Radartechnik, Elektronenmikroskopie bei dem von Borries, Professor von Borries, der mit Ruska zusammen das Elektronenmikroskop erfunden hat, und beim Professor Abraham Esau, auch ein Ururgestein der Radartechnik und der Funktechnik und Nachrichtenübertragungstechnik. Das waren also die schönsten Vorlesungen, die ich gehört habe.
Aber jetzt, wie findet man denn jetzt einen Zuse? Ja, es gab ja noch keinen Google.
Ja, ist klar, nicht? Und in Physik habe ich dann meine Diplomarbeit, allerdings um einen etwas anderen Sektor. Da habe ich ein UV-Spektrometer gebaut für spezielle Strahlung, die im Wasserstoff im Weltraum vorhanden sein sollte. Und das sollte dann überprüft werden mit meinen Geräten. Aber als ich beim Studium da anfing. Das heißt, ich hatte vor dem Studium eine Zwischenzeit, weil erst die Spätheimkehrer alle zum Studium zugelassen wurden und die frisch fertigen Abiturienten noch nicht. Und deshalb habe ich dann noch eine Rundfunkmechanikerlehre gemacht. Aha. Die konnte ich allerdings glücklicherweise schon nach 5 Vierteljahren abschließen. Habe dann über Winter noch im Freileitungsbau und im Installationsgewerbe gearbeitet.
Konnten das abschließen, weil sie eigentlich schon alles wussten?
Oder? Ja, genau. Nicht? Man durfte dann plötzlich schon Lehrstellen frei machen, schon mal die Prüfung machen. Ja. Und dann damit hatte ich das dann schon mal hinter mich gebracht. Und auch die Lehre war natürlich hervorragend, weil es eine Zwitter-Institution war. Einmal hatten wir Rundfunk, Radio, Lampen und so weiter, so einen Elektroladen. Und da war ich hauptsächlich angestellt. Und dann hat mir aber der Bruder des Stitzmeisters, der hatte eine große Schlosserei mit Drehbank und so weiter. Und wir hatten Ankerwickelei. Ich habe also da wirklich auch andere Dinge gelernt, als nur an Radios herum zu löten und zu basteln.
Also das Wort Software war wahrscheinlich noch völlig unbekannt.
Nein, das gab es ja praktisch noch nicht. Nicht.
Aber wie findet man
jetzt einen Zusatz? Genau, jetzt kommt die Frage, die Antwort auf die Frage. Anfang des Studiums war in Aachen an der Technischen Hochschule, wo ich da war, eine Tagung von Computerexperten aus England, Amerika. Dann waren aus Deutschland einmal Leute da, die Analogcomputer bauten, und Zuse, der von seinem Relaisrechner erzählte.
Und das alles bei Professor Kramer?
Alles bei Kramer.
Das war auch mein Professor in Aachen.
Ja, nicht? Lehrstuhl C war das da. Und das Interessante war eben, dass die Ausländer berichteten, sie hätten zwar den Traum gehabt von dem elektronischen Gehirn, das geisterte ja damals durch die Literatur, aber den hätten sie wohl ausgeträumt. Die Maschinen, die liefen ja höchstens 5% der Zeit, sonst wären sie kaputt.
Ja. Ja. Auch Babbage galt ja auch lange Zeit als erster digitaler Denker und so. Aber der hat ja ein Leben draufgelegt.
Sicher.
Und es hat nie funktioniert. Auch sein Sohn ist fast verrückt geworden daran.
Ja, ja. Ach, dann war auch aus der, damals hieß es glaube ich schon DDR, war der Lehmann auch da, hat auch von seinem Relaisrechner erzählt. Der hatte das Problem, er arbeitete mit schnelleren Relais, mit polarisierten Relais, aber die klebten dann immer, wenn sie längere Zeit nicht bewegt worden waren. Und der Zuse machte mir so einen ganz bescheidenen Eindruck. Deshalb dachte ich, also ob das nun das Richtige ist, aber irgendwie hat mich das gewurmt, dass ich sagte, wir müssten doch mal von den Relais wegkommen und einen ordentlichen Elektronenröhrenrechner bauen. Ich habe dann daraufhin, es gab keine Vorlesung dazu, natürlich nicht, aber alles studiert, was an amerikanischen Zeitschriften in der Bibliothek zu kriegen war, und alles studiert, was ich an Fachbüchern kriegte über die Elektronik in den Flugzeugen, die Radargeschichten und so weiter. Das habe ich mir alles so privat angeeignet.
Und TH in Aachen heißt auch Professor Döring.
Professor Döring habe ich nicht studiert. Der machte
Röhren und Hofregenz
und so weiter. Ja. Aber das, da bin ich nicht hingegangen. Als Physiker musste man das jedenfalls nicht. Aber als ich meine Prüfung machen wollte beim Professor Esau, weil der mich so begeistert hatte und ich wollte dort hingehen zum Promovieren eigentlich. Er hatte dann so ein Institut auch in Duisburg am Rhein und wollte sein Radar für Rheinschiffe bauen, Millimeterwellen und Mikrometerwellen und so weiter in die präzise Radartechnik gehen. Und ich komme im schwarzen Anzug zur Prüfung und dort sagt mir der Assistent, also tut mir leid, ich konnte Sie ja gestern nicht mehr erreichen, der Professor ist gestern Abend gestorben.
Ach du liebe Zeit.
Ich hatte mein Studium in 7 Semestern zusammengebracht. Indem ich erstes und drittes gleichzeitig belegt hatte, und beim zweiten konnte ich nämlich gerade einsteigen, und das passte, weil wir eine sehr, sehr gute Schule hatten, sehr hervorragende Lehrer hatten, und das war noch dann in der Vor-DDR-Zeit praktisch, also da muss ich sagen, das war eine ganz tolle Sache. Aber jetzt verlor ich etwas Zeit. Ich musste noch einmal Studiengebühren bezahlen. Heute ist das ja auch ein großes Thema immer. Und musste dann zum Professor Göring gehen, um eine Prüfung zu machen. Und musste natürlich dann erstmal bei ihm antichambrieren, dann ihm erzählen, ja, ich will Prüfung machen und so weiter. Er sagte, ich weiß ja nicht, was mein Kollege da so gebracht hat. Ich hatte natürlich mitgeschrieben, aber ich schrieb meine Mitschriften in Stenografie und dann kamen natürlich diese schrecklichen mathematischen Formeln und griechischen Buchstaben da. Ja. Das konnte ja kein Mensch, konnte ich keinem zum Lesen geben, nicht? Aber ich wusste, er legt großen Wert auf gute Mitschriften und frug dann, ja, haben Sie nicht eine gute Mitschrift, dann könnten Sie ja mal, könnte ich mir das ja mal kurz, Sie reichen es rein, kurz anschauen, was das denn nun ist. Und dann habe ich über Ostern eine
Mitschrift verfasst.
Genau.
Nachträglich.
Ein Ex-Post, Postmortem Vorlesung fabriziert und habe ihm die dann eingereicht und habe mir dann noch weitere Mitschriften von Kollegen auch besorgt, die in einer früheren Zeit sich das angehört hatten. Habe dann eine wunderschöne Vorlesung fabriziert und habe ihm die eingereicht. Und dann habe ich natürlich mich umgehorcht, was sind denn seine Steckenpferde in der Prüfung? Und als ich dann zur Prüfung kam, sagte er, ja, ich weiß ja eigentlich doch trotzdem noch nicht so richtig und hat dann so ein bisschen was daraus gefragt, aber dann schon war er bei seinen Steckenpferden und da ich mich darauf präpariert hatte, war das überhaupt kein Problem. Nicht? Dann hatte ich dann endlich mein Diplom fertig. Der Doktorvater war ja weg. Nicht?
Ich saß auch bei Professor Dörren in der Prüfung. Ich habe ja E-Technik studiert, so und 50 Hertz waren schon Hochfrequenz für uns. Und er hat gesagt, stell mir vor, wir sind in Berlin, beim RIAS Berlin, bei einem Sender und da hängt eine Antenne da draußen und die ist voller Eis, diese Antenne. Und da gibt es ein paar Stellen, die sind getaut. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte, wieso? Und dann war der Assistent, sagt, stehende Wellen, stehende Wellen. Da habe ich nur das Wort stehende Wellen gesagt und hatte bestanden.
Ja, ja, das war sogar im Steckenpferd auch dann die Gleichrichter. Wie kann man das machen dann, nicht? Was gibt's da? Gibt's da Detektoren? Gibt's dann das Audion? Gab's ja damals noch diese schwingende Schwingkreis, der so halb abgestimmt war und so weiter. Ja, das fing damals ja an mit den Ultrakurzwellen. Auch die ersten Ultrakurzwellenempfänger waren ja Pendler, sogenannte Pendler, die so gerade eben angeschwungen haben, wenn der Sender da fast in der Frequenz gleich war und der war ja frequenzmoduliert und dann immer wieder ausgesetzt haben und diese Geschichte, das wollte er natürlich alles hören, aber das kannte ich natürlich, ist klar, als Rundfunkmechaniker.
Ich war sich ja damit befasst. Ich war ganz stolz, dass ich als kleiner Junge schon ein Radio hatte mit einer Taste, die zwar nicht angeschlossen war, aber da stand drauf UKW vorbereitet. Aber da konnte man drauf drücken, hat auch geknackt, aber das war's. Es kam nichts. Aber jetzt sind wir immer noch nicht bei Zuse. Doch, einmal
haben wir ihn. Ja, nun, dadurch, dass ich jetzt in der Luft hing etwas, dann hatte ich mich noch beworben beim anderen Professor, der sagte dann, ja, also dann war ich bei Kalkhoff oder wie hieß der noch, so ein Verfahrenstechniker, wollte ich also erstmal ganz was anderes machen. Aber
bei Aschoff waren Sie nicht?
Nein, da war ich nicht. Verfahrenstechnik. Und der sagte, ja, du kannst bei mir eine Stelle kriegen, aber brauchst noch ein Vierteljahr. Da ging ich dann erstmal, hat er mir eine Industrie, da bei Bayer Leverkusen noch eine Stelle besorgt. Und dann komme ich wieder in die Hochschule und lese da am schwarzen Brett, Zuse sucht einen Ingenieur für Computerbauen.
Und Zuse war wahrscheinlich nicht bei jedem bekannt.
Ja, nee, aber ich hatte ja nur diese Geschichte nicht? Ich denke, na, mit der, mit seinen Relais, ob das was das Richtige ist, gehe zum Professor und spreche ihn da drauf hin. Ja, sagt er, das ist ja ganz anders. Der sucht ja einen, der ihm einen Röhrenrechner baut.
Genau, genau, ja.
Sag ja, dann ist das mein Mann, nicht? Oder ich bin sein Mann, genau, habe ich gesagt.
Denn Zuse, das wurde mir, irgendwo habe ich das mal gehört, dass er eigentlich mit seinem Verständnis bei der Mechanik relativ aufgehört hat, die Spezialitäten der Röhren, das war ihm alles ein bisschen fremd.
Richtig, ja, ja, er hatte einen Mann, der sich ein bisschen mit befasst hatte, aber da ist wohl nicht viel bei mit rumgekommen, deshalb war er da schon skeptisch. Und seine beiden Kommanditisten, das war einmal der Herr Eckert, der war total dagegen, der hat gesagt, ich nehme mein Geld raus, ich verschwinde hier, wenn du damit anfängst. Und das war der Herr Stucken, der war Elektroingenieur, der wollte eigentlich mitmachen, aber da starb sein Schwiegervater und er musste nach Südamerika auswandern.
Was manchmal so viele privaten Dinge
jetzt
doch bewegen.
Jetzt saß er ganz ohne die beiden Einlagen da, nicht? Ja. Und trotzdem wollte er nun doch weitermachen. Es war unheimlich mutig, nicht? Er hatte dann angefangen zu bauen, hatte auch dann Geld natürlich in sein Haus reingesteckt. Das galt für das Finanzamt natürlich als Privatentnahme. Plötzlich kam die dicke Rechnung vom Finanzamt.
Ja, ja.
Nicht? Aber das Glück war, dass eben doch die Deutsche Forschungsgesellschaft Gelder bereitstellen wollte für Hochschulrechenmaschinen, Computer, obwohl es noch keine richtigen gab, aber Siemens hatte angefangen, versuchte eine 2002 zu bauen, die SEL-Leute
auch
von
mit,
Lorenz.
Mit Relais noch? Oder?
Nein, die wollten schon mit Röhren bauen, ja. Nicht? Aber das war alles noch in Kinderschuhen.
Und der Transistor, der war noch weit weg?
Der war noch weit weg, den gab es, glaube ich, noch nicht mal in Kofferradios oder fing das gerade so an. Aber ja, die waren absolut unzuverlässig, die Dinger, die lebten ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann waren sie.
Ich hatte so ein 6-Transistor-Radio und das konnte man aber nur mit Mittelwelle mit den Transistoren machen, die UKW, das war noch zu schnell.
Ja, das ging noch
das
gar
ging
nicht.
Das ging nachher mit den Hybridradios, die hatten dann zwei Röhren drin für den UKW-Teil und der Rest war transistorisiert und dann eben mit Anodenspannung und mit Heizspannung. Und dann auf einmal, was dann daran doch passiert, das müsste so 58, 59 vielleicht gewesen sein, da klappte das Ganze.
Da ging das langsam,
Und man hat mir auch gesagt, dass es damals, in Mitte der 50er Jahre, obwohl 48 der Transistor erfunden wurde, gar nicht daran zu denken war, solche Transistoren nach Deutschland zu kriegen, weil die erstmal alle in Amerika erstmal schön von IBM unter der Kappe gehalten wurden. Und wenn, dann kamen mal zwei Exemplare, wenn ein Pilot von der Lufthansa vielleicht da mal zwei mitgebracht hat.
Ja.
Also das war schon, fühlte man sich da auch zurückgesetzt, dass man nicht an die Bauteile heran kann?
Sagt, mit den Röhren kann man gut leben. Es kamen Langlebensdauerröhren von Philips raus. Und ich meine, hier der Heinz Nixdorf hatte ja da auch schon mitgearbeitet mit den Röhren, sehr zufriedenstellend mit diesen Langlebensdauertypen. Und deshalb brauchte man eigentlich da keine Angst zu haben. Nur die klassische Konstruktion hätte Unmengen mehr Röhren gebraucht, als ich nachher dann da eingesetzt habe. Ich habe dann gesagt, es wird so wenig Röhren wie möglich eingesetzt, habe dann allerdings schon Halbleiterdioden verwendet, schienen einigermaßen zuverlässig zu sein. Trotzdem haben wir auf die falsche Sorte gesetzt. Wir
Germanium,
ne? Germanium sowieso nur. Andere gab es noch nicht. Aber die ersten waren, die wir gekauft haben, waren von der Firma TKD in einer Konstruktion wie früher die Wehrmachtsbauteile in Keramikröhrchen eingelötet. Ja. Und die waren einfach nicht dicht genug. Die Feuchtigkeit hat dann diese Transistoren so nach einem halben Jahr Größenordnung so stark beeinflusst, dass dann keine richtigen Gleichrichtungseffekte mehr waren. Und danach haben wir die dann alle ausgetauscht gegen Glas im Glasgehäuse, aber auch das waren Germanium-Spitzentransistoren noch. Das heißt, eine ganz feine Spitze muss auf dem Kristall richtig passend sitzen und die Legierung ist dann durch eine thermische Behandlung gemacht worden. Ein kleines Indium-Kügelchen wurde in den Kristall einlegiert und da musste dann die Spitze rein, bis dann erst Jahre später die richtigen schönen, ohne Spitze arbeitenden legierten Transistoren herauskamen.
Sie haben die Röhren nach 1956 getan in Ihrem Timetable hier in dem Buch.
Ja.
56 war ich 13 Jahre alt. Mit 14 Jahren habe ich bestimmt den OC71 in der Hand gehabt. Waren das solche Germanium, das war ein Transistor?
Das war ein Germanium-Transistor, NF-Transistor.
Ja. Da haben wir dann das Schwarze abgemacht und konnten das Ganze als lichtempfindliches Gerät benutzen.
Ja, das ging.
Ja, das war wunderbar. Das
die,
ist
die OC71, das war relativ langsam noch, nur für Niederfrequenz. Und dann gab es den OC47, der war dann Mittelfrequenz. Und da diese Dinge hat ja dann auch Heinz Nixdorf in seine Multitronik eingesetzt. Die kann man hier im Museum auch
jetzt
sehen.
Jetzt haben wir aber ganz schnell den Zuse verlassen.
Ja, wir bleiben jetzt bei Zuse. Nicht? Aber bei Zuse habe ich, wie gesagt, etliche Schaltungen, dann raffinierte Schaltungen entwickelt, um ganz mit ganz wenig Röhren auszukommen. Nur die Röhren, die dringend nötig waren. Und wir haben einen Trommelspeicher so aufgearbeitet, dass er eben, der hatte 256 Spuren, Köpfe und da entsprechend dann Transformatoren, also alles, was nicht aktiv ist, was ewig hält, praktisch, wenn es ordentlich gemacht ist. Und dann mit Dioden eine Auswahl, sodass ich mit, weiß ich, 32 Röhren auskam, um den ganzen Trommelspeicher, die Spur auszuwählen. Und dann brauchte man natürlich einen kleinen Zähler, damit man wusste, wo denn der Takt jetzt geschlagen hat. Da lief eine Uhr praktisch mit, auch mit Röhren natürlich. Und wir hatten einen Kernspeicher. Die Ferrite kriegten wir, die ersten aus Amerika, waren 1500 Kerne oder so Größenordnung in dem ersten Speicher drin.
1500 Kerne sind 1500 Bit.
1500 Bit, nicht? So und so viele Register. Ja. Und jeder Kern kostete, jedes Bit kostete 1 Mark damals. Das war eine Menge Geld. Boah, ja, das war ein guter Stundenlohn, nicht? Damals. Ja. Vom Facharbeiter.
Und da war es noch nicht gefädelt.
Da war es noch nicht gefädelt, das haben wir gefädelt. Und das Ganze funktionierte auch. Mhm. Aber als wir den zweiten bauten, dann kriegten wir gar keine Kerne mehr aus Amerika. Die wurden dann gesperrt für uns. Und dann haben wir...
Warum? Aus welcher?
Ich weiß es nicht, aus welcher... Steatit Magnesia war unser Lieferant, ja, also die Tochter da von den Amerikanern.
Die IBMs, die waren doch schon unterwegs, oder?
Die IBMs haben wahrscheinlich welche gekriegt, jedenfalls kriegten wir keine mehr.
Die waren da auch schon in Europa unterwegs mit
IBM-Speicher. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob die da schon welche eingesetzt haben. Ich glaube, das war mehr so wissenschaftlicher Einsatz bisher für Kernspeicher. Und wir haben die dann, welche vom Philips Valvo genommen, die hatten dann aber wahrscheinlich aus Patentgründen eine andere Legierung, eine andere Zusammensetzung und die waren sehr stark temperaturabhängig und nicht so schön rechteckig, wie wir die brauchten für die entsprechende Anwahl. Dann habe ich erstmal die alle einzeln durchmessen lassen, obwohl sie nun schon eine Mark gekostet hatten. Und da habe dann eine andere Schaltkreistechnik, wo ich nicht 1:2 die Anwahl machte, sondern 1:3. So, dass also 3/3 Ströme nur den Kern schalteten. Und die Drittelströme, die haben noch keinen schädlichen Einfluss gehabt auf die eben gerade nicht gewählten Kerne. Und habe dann, um weiter Röhren einzusparen, sämtliche Register in den Kernspeicher gelegt. Das heißt, der Akkumulator, der verlängerte Akkumulator, der Rückkehrspeicher und so weiter, all diese wichtigen, für den Prozessablauf wichtigen Speicher, waren im Kernspeicher drin.
Und damit war es relativ schnell.
Damit war das erstens schnell und ganz wenig Röhren.
Ich habe dann. Das entsprach Ihrer Minimalkonzeption.
Ja, das Konzeption, also minimal war ursprünglich schon das sogenannte Konzept, was mir vorgelegt wurde, was war von anderen schon ausgearbeitet worden, aber da waren einfach offen gelassen, wie macht man das mit dem Trommelspeicher, wie macht man das mit den Schnellspeichern. Ich hätte auch natürlich einen Nickeldrahtspeicher, einen Ultraschallspeicher nehmen können, wie die Amerikaner, oder Quecksilbertank hätte ich natürlich nicht genommen, aber sowas ähnliches hätte ich auch machen können. Es war mir freigestellt, aber das hätte alles eine Unmenge Röhren gekostet. Und ich habe dann eben gesagt, das ist eine Minimalmaschine, aber ich mache alles das, wo sich die Daten nicht bewegen, das kommt in die passiven Speicherelemente. Nicht? Entweder ist es auf der Trommel oder es ist im Kernspeicher.
Das Konzept hat sich nachher ja weiterhin so verdeutlicht.
Wir kamen dann mit 400 Röhren aus, 2000 Dioden und natürlich einen Haufen Widerstände, Kondensatörchen und was man alles so braucht. Nicht?
Das ist mir gestern einer der größten Fauxpas passiert, die mir jemals passiert sind. Wir sprachen da von der Z22 oder es wurde über die Z22 gesprochen und da konnte ich wieder meinen Mund nicht halten und habe gesagt, bei uns im Institut von dem Professor Ammeling unten im Keller in Aachen vergessen eine Z22 und wir als Studenten sind da dran vorbei und haben mal schnell an den Röhren gezogen. Die hatten so einen schönen Bügel da drauf und die waren optisch so schön, die hingen wir uns als Mobile ins Fenster. Und wem habe ich das erzählt? Dem Mann, der hier neben mir sitzt. der die Z-22 letztendlich gebaut hat. Und Sie haben wahrscheinlich andere Gefühle gehabt, als ich sie hatte, die als Mobile zu benutzen. Das wäre Ihnen nie in den Sinn gekommen, ne?
Ja, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, weil wir ganz großen Wert gelegt haben auf Zuverlässigkeit. Ja, ja, nicht das Gegenteil, was die Amerikaner gemacht haben. Wir wollten, ich habe mich genau erkundigt, was ging bei denen alles nicht. Ja. Ja, die Art der Beschaltung der Röhre, die Art der Typ der Röhren und alles goldrodiniert. Also Gold ist oxidiert nicht, ja. Silber oxidiert. Ja, sonst die meisten haben Silber genommen oder nur reines Messing. Das wird dann nachher schwarz und haben sie auch keinen guten Kontakt mehr. Alles vergoldet. Und Rhodium kommt ein Hauchdünn drauf. Das ist härter als Gold und deshalb reibt sich das nicht ab. Und auch die einzelnen Federkontakte in den Fassungen, das war alles so gemacht, dass ich mich nicht darauf verlassen habe, auf einen Kompromiss. Ein Kontakt muss ja einen mechanischen Druck haben und muss eine gute Leitfähigkeit haben. Das heißt, das Element, was für die Leitfähigkeit verantwortlich ist, hat schlechte Eigenschaften im Druckverhalten, im langfristig. Und deshalb habe ich da immer darauf geachtet, dass das alles einzeln optimal ist.
Haben Sie da die Produkte übernommen von Valvo oder von den Röhrenherstellern oder haben Sie selbst an dieses Rhodium gearbeitet und selbst Versuche gemacht?
Die Röhren haben wir so übernommen, beziehungsweise wir haben dann häufig Spezifikationen an die Hersteller, nicht? Also die Fassungen, da haben wir genaue Spezifikationen ausgegeben. Oder die Tastaturen, wo dann Werte eingegeben, zum Start eingegeben werden konnten, haben wir extra bei Tuchel, bei der Spezialfabrik oder die Stecker, die dann wir bezogen haben, dafür die Verkabelung, das haben wir alles spezifiziert, ganz genau, die Oberflächen, wie die zu sein haben. Und auch mit dem Trommelspeicher hatten wir unser Problem. Wir hatten, das wurde mir gesagt, ist doch ganz einfach, die Amerikaner, die Engländer, da ist so ein Labor, die bauen die ja und haben da können wir da welche kaufen und dann haben wir gekauft. Die haben keine 14 Tage durchgehalten, da hat man schon die ersten Probleme. Und dann haben wir ganz eigene, mechanisch 100%ige Trommel konstruiert. Mit entsprechenden super Lagern, super Auswuchtung, super Oberfläche. Die wurden Leichtmetallzylinder mit einer Stahlwelle so gebaut, dass sie eine exakte Lage hatte und auf dem anderen Ende war es so gelagert, dass es frei war, sodass er also arbeiten konnte gegenüber dem Gehäuse, in dem das Ganze drin steckte. Wir haben die Oberflächen passiviert mit einer Schicht, die Phosphatierungsschicht, die die Oberfläche ganz sauber langfristig haltbar macht für den Lack. Und der Lack wurde bei BASF angerührt. Wir haben mit Aqua und verschiedenen experimentiert. Wurde das Ganze getaucht und ganz morgens schon stundenlang gerührt. Und dann wurde das Ding da reingetaucht und ganz langsam rausgezogen. Dann musste das aushärten, sodass wir eine super glatte Oberfläche hatten. Das Ganze konnte man natürlich noch ein bisschen wabbeln und so weiter. Und auswuchten haben wir nicht mal selbst gemacht, das haben wir bei der Firma gemacht, die sonst die Auswuchtmaschinen herstellt. Die hatten natürlich die besten Auswuchtmaschinen selber. Dort haben wir die dann auswuchten lassen und die Dinger haben gehalten. Wir haben auch die Lager nicht einfach so genommen, wie sie sind und nicht einfach irgendwelches Fett da reingeschmiert, sondern wir haben die erst mit einem Molykotefett behandelt. Dadurch wurden die Oberflächen super glatt poliert, weil sie ein klein bisschen abrasiv sind, diese Fette. Dann wurde das Fett rausgenommen und dann kam ein Langfristfett mit ganz langen Ketten, so ein Lithium-Fett da rein, das zig Jahre hält.
Spürten Sie eigentlich damals schon, dass das höchste präzise Arbeit sein musste, sonst hätte es nicht lange gehalten, aber dass das irgendwann der Vergangenheit angehören wird, dass man versuchen wird, diese Mechanik natürlich wie immer zu ersetzen.
Durch, aber sicher.
Ja, das spürte man.
Sicher. Ja, ja, klar.
Nur man konnte es noch nicht.
Man konnte es noch nicht so gut. Ich hätte natürlich mehr auch machen können. Es war schon auch erfunden, der schwebende Kopf. Aha. Ja, der hydrodynamisch.
Von der Festplatte?
So ähnlich? Ja, wie sie nachher auf den Festplatten eingesetzt wurden. Also der Kopf, hatte ein ganz bestimmtes aerodynamisches Profil und durch den Luftzug wurde der dann auf einen ganz bestimmten Abstand gehalten. Das war schon Patent oder jedenfalls war das bekannt, dass man das machen kann. Aber das hätte viel zu lange gedauert. Ich hätte keine Zeit gehabt, sowas, das alles dann zu entwickeln.
Ja, klar. Nun, das haben ja dann auch andere gemacht. Und wenn man Ihnen damals gesagt hätte, ich bringe Ihnen mal eine 1 Terabyte Platte vorbei, ich habe da gerade mal 75 Euro dafür bezahlt, das schenke ich Ihnen hier. Da hatten Sie gesagt, ne, der hat sie wohl nicht alle. Ne?
Ja, das war undenkbar. Die Technologie war noch nicht so weit. Man konnte diese Substanzen noch gar nicht herstellen, diese feinen Stoffe, die man brauchte. Es war schon erstaunlich. Wir haben diese, wenn ich von den Kernchen, den Magnetkernchen gesprochen habe, die hatten 2,1 Millimeter außen an 1,7 oder was innen. Da mussten ja so und so viele Drähte durchgezogen werden. Aber allein dieser Ring, der musste auch so feinen Partikeln bestehen, dass er eben mehr oder weniger homogen Kristalle ausbildet, damit die auch alle ähnlich und gleich waren. Das war schon eine Meisterleistung damals von diesen Keramikern. Und dann die Drähte da reinfädeln, das war natürlich eine Geschichte, die machte man nicht so einfach von Hand. Da gab es natürlich Tricks, wie man die da reinkriegte.
War das eigentlich Frauenarbeit oder war das Männerarbeit?
So oder so. Also das wurde halb mechanisiert. Als ich später dann diese Dinge verkauft habe, dann hatte ich natürlich immer das Märchen, das ist eine Wahnsinnsarbeit, das zu machen. Das konnte natürlich jeder nachvollziehen und deshalb konnte ich natürlich fantastische Preise daraus holen. Nicht? Ja. Aber
das waren doch keine Chinesen, die das zusammengefädelt haben.
Nein, sicherlich nicht. Nein, das waren Hamburger Mädchen, die vorher die Röhren zusammengebaut hatten, pingelig, die bauten natürlich dann solche Speicher.
Aber jetzt sind wir wieder abgehauen von dem Zuse.
Ja,
wir müssen nochmal zurück zum Zuse.
Ja, genau. Nicht?
Eigentlich eine schöne Sache.
Also bei Zuse war es einfach so, dass wir diese Dinge genutzt haben, die es gab. Soweit spezifiziert wie nötig, um die zu verbessern, nicht? Wie den Trommelspeicher, Kernspeicher, überall wurde was gemacht. Auch den Fernschreiber, Ein- und Ausgabe, wenn man viel rechnet, braucht man ja wenig Ein- und Ausgabe. Wir machten also keine Massendatenverarbeitung für kaufmännische Zwecke oder so, sondern eben für Wissenschaftler, wo tausende Operationen gemacht werden, um eine Zahl hinten rauszukriegen. Und dazu reichte dann ein Fernschreiber anfangs erstmal aus. Aber selbst der Fernschreiber war nicht so robust, wie wir ihn brauchten. Wenn wir da 3 Tage drauf gedruckt hatten, dann war der erstmal kaputt.
Und war ja auch nicht der schnellste.
Erstens war er nicht schnell, aber er hatte Elemente drin, die nie im Dauereinsatz normalerweise gebraucht wurden. Fernschreiber, da kamen vielleicht 3, 4, 5 am Tag in der Fabrik, in irgendeiner Firma an. Und das war ja keine Belastung. Und dann kam sowieso alle Vierteljahr der Serviceman vorbei. Der Servicevertrag lief und dann ging das. Aber wenn die Maschinen Tag und Nacht liefen, wie bei uns, dann ging das nicht. Dann verharzte das Öl, das Fett, die Kupplungen klemmten und verzögerten. Und dann haben wir da geknobelt, was können wir da tun? Auch da musste man sie eben mit auseinandersetzen. Dann habe ich zufällig eben die Idee gehabt, an jeder Tankstelle stand Liqui Moly für das Auto.
Genau.
Und dann haben wir Trockenschmierung reingemacht und siehe da, es lief und lief und lief. Nicht. Das wussten die Hersteller
mit
nicht.
Mit Liqui Moly?
Ja. Ja, nicht? Also
hat das auch dem Auto gut getan?
Sicherlich, ja. Ja, das wurde da, senke deine Reibeverluste.
Habe ich eigentlich nie geglaubt daran.
Doch, das ist wirklich ein gutes Mittel. Diese Molybdäne-Sulfid ist ja das, plättchenförmig, so ähnlich wie Graphitplättchen. Und diese Plättchen, die schmieren und arbeiten also wunderbar Trockenschmierung. Und das war die Lösung dann.
Was hat denn eigentlich der Zuse von den ganzen Sachen so gehalten? Wie stark war dann sein
Einfluss da rein?
Sein Computerwissen. Ich meine, dass er das theoretisch alles verstanden hat, was er da gedacht hat, das können wir absehen aus seiner doch fantastischen Programmiersprache, die er dann später noch entwickelt hat. Aber ich glaube, er ist und war ein Bauingenieur und kein Elektroniker.
er wusste, was man mit den wie man die Rechnungen was dafür nötig ist, ja, diese komplexen Rechnungen zu machen, nicht? Er konnte sich sicherlich die ganzen Rechnungen, die wir als Architektur oder Vermessungsrechnungen und so weiter, das kannte er natürlich alles, nicht? Er wusste, was der Rechner machen muss und wie man da dran geht. Das lernte man ja. Sie haben ja auch Chebyshev-Polynome und wie rechnet man Sinus, Cosinus und ja, so weiter aus? Wie rechnet man mit Gleitkommazahlen? Das hatte man ja als Handwerkszeug. Und wenn er als
das hatte er ja auch in seinen allerersten Maschinen bereits.
Genau, nicht? Und dieses Wissen, was er in seinen Maschinen hatte, wie die Gleitkomma-Operationen abzuläufen, das lief ja alles in Software ab. Mhm. Nur die Software konnte natürlich besser werden, wenn die Maschine entsprechend gute Befehle hatte. Ja. Und die das Urkonzept war relativ primitiv noch. Und dann kam von Berlin, von der Universität, der Assistent, der das übernehmen sollte, Herr Dr. Günsch, und sollte sich darum kümmern. Und er sagte dann, ja, aber warum machen wir denn nicht eigentlich auch hier eine vernünftige Rechnung für die eine ordentliche Adressrechnung, mehr oder weniger automatisch. Sowas könnte man ja machen. Und ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Können wir natürlich machen, nicht? Dann habe ich über Nacht da ein paar neue Befehle eingebaut. Und schon lief die Maschine wesentlich schneller als vorher. Nicht?
Und hat man sich dann jetzt, ich denke jetzt mal zurück, ja, als das passierte, als Sie das nachts eingebaut haben, am nächsten Morgen da ankam, Dr. Günsch kam wahrscheinlich, um zu gucken.
Ja, der war natürlich Mensch.
Hat man sich als Ingenieur dann oder als Physiker in Ihrem Falle mal so richtig gefreut, dass man sowas gemacht hat?
Aber sicher.
Ja?
Aber sicher, nicht?
Man war stolz.
Nur als nächstes kam natürlich dann, ich sollte doch mal beim Dr. Zuse vorsprechen. Und dann bin ich zu ihm hin und sage, und dann saß der Herr Fromme da, der ursprünglich der Treiber war, nicht? Und auch den ganzen Kundenkreis kannte und mit denen immer wieder referierte. Und der hatte dann sozusagen mich angeschwärzt, ich hätte ja über Nacht da in dem Computer was reingebaut, was nicht von ihm sei, so ungefähr.
Aha, aha.
Und dann sage ich, Herr Dr. Zuse, wenn ich ich habe hier hunderte von Röhren gespart durch meine Konstruktion, und wenn ich jetzt hier 10 Röhren spendiere, um die Maschine dann nochmal bald doppelt so schnell zu machen, das kann man mir doch wohl nicht verwehren.
Ja.
Und damit war das Gespräch zu Ende, nicht?
Ja.
Er sah das ja ein, dass natürlich Adressrechnungen gemacht werden müssen, nicht? Dass nur, ob ich das alles einzeln hintereinander schreibe, aus einzelnen Befehlen zusammensetze oder ob das nebenher läuft.
In der Z22 war das da alles schon drin?
Ja, das war schon gleich in der 1.
Kostete 180.000?
Ja, plus minus, je nachdem, was wir da...
Ohne Software?
Nein, die Grundprogramme, das war alles drin.
Ja,
und es waren auch Anwenderprogramme. Also die Basisprogramme, die der Anwender braucht, hatten wir natürlich Unmengen auch gemacht.
Das hieß aber nicht Textverarbeitung.
Nein, Textverarbeitung spielte ja da keine
auch
Rolle.
Keine Navigation.
Ja gut, Sie konnten hier so kleine Texte dahinter schreiben, nicht?
Das ging
natürlich alles...
Auch keine Kalkulation, also kein Excel.
Nein, sowas war nicht drin, nein. Nein, das war nicht drin.
Was hat man denn überhaupt so typischerweise damit gemacht? Irgendwelche wiederkehrenden Aufgaben rechnen lassen?
Ja, es wurden wissenschaftliche Rechnungen gemacht an den Hochschulen natürlich, die hatten natürlich alle möglichen Ideen und fast jeder Assistent hatte da eine Idee, was er machen wollte, und kriegte dann anschließend gleich einen Doktor, wenn er da was drauf gemacht hatte. Nicht? Aber in der Industrie wurden die ja auch eingesetzt. Da waren die optische Industrie, die ja Unmengen Rechner da immer sitzen hatten, Rechenmenschen,
die
mit Rechenmaschinen.
Die Optik. Sitzen. Optik.
Nicht? Die hatten 40, 50 Rechner meistens, jede von diesen Firmen, die brauchte nur einen. Die hatten teilweise sogar schon Z11-Rechner, also Relais-Rechner, und wechselten die dann aus gegen dann die viel schnelleren neuen Rechner. Und da konnte eine Linse für eine Kamera zum Beispiel zu verbessern.
Bei Leitz zum Beispiel.
Leitz, nicht?
Schneider.
Schneider und wie sie alle hießen.
Zeiss.
Da rechneten die ein Jahr, um eine kleine minimale Verbesserung zu erreichen. Und was damals kam, ja auch die Farbfotografie. Das heißt, die Linsen waren gar nicht farbkorrigiert. Das kam ja noch dazu. Nicht? Also das war eine irrsinnige Rechenarbeit. Und das konnte, was sonst im ganzen Jahr gemacht wurde, in ein paar Stunden gemacht werden. Das heißt, die konnten, bis die nächste Linse rauskam, hunderte von Verbesserungen, in Anführungsstrichen, schon mal gleich bringen. Ja? Und dann hatten wir die nächste Sache zum Beispiel, HEW, Hamburger Elektrizitätswerke, die machten Ausgleichsrechnungen, wo heute auch dauernd in der Zeitung von geschrieben wird, wie lange fährt ein Kraftwerk an, wie kann ich schnell den Pumpspeicher zuschalten, was muss ich hier machen, die Tagesprofile und so weiter, um möglichst nicht unnütze Kraftwerkslaufzeiten zu haben. Ja? Und das hat die so viel Ersparungsnis gebracht, dass die das in kürzester Zeit den Rechner raus hatten. Das spielte also gar keine große Rolle, da, dass die Maschine da 150.000 Mark kostete.
Nur und, Zuse sagte mir einmal, ja, es war schwer in Deutschland, ja, eine Maschine zu verkaufen, ja, und dann zu sagen, und jetzt kommen noch so nochmal so 300.000 Mark hinterher, weil wir ja die Maschine anpassen müssen auf ihr Problem.
Ja, das machten die aber selber. Die Programme haben zum Beispiel HIW selbst geschrieben. Die hatten einen, der hat, ja, auch bei uns natürlich ist er angelernt worden, welche, ja, Befehle, ja, gibt's und so weiter, und dann machte er das. Es war ein blinder Programmierer.
Ja, das hört man oft.
Wahnsinnig, was, ja, der im Kopf hatte, wie der das konnte. Und die haben 4 Wochen gearbeitet mit dem Rechner, dann sagte der, eigentlich brauchen wir ihn gar nicht mehr, wir wissen jetzt, wie es geht. Was so die Profile sind, wie man drauf, ja, ja, wie, ja, wie man drauf reagiert.
Ja, aber er sagte mir, Zuse sagte mir, die, ja, Deutschen waren nicht bereit. Die kauften eine Drehmaschine, ja, und die hatten einen Dreher und der drehte.
Ja, ja.
Und jetzt kommt da so eine Maschine, die kann eigentlich erst mal im ersten Moment so gar nichts. Sondern die muss angepasst werden auf die entsprechenden. Und das kostete eben Geld und das wollten die Leute nicht bezahlen.
Ja, ja und nein. Also das ist schwierig. Also jedenfalls in der Frühzeit, die waren alle gierig, die waren selbst perfekt. Waren. Die waren selbst Experten. Nicht? Wir hatten dann zum Beispiel eine stehen für Markscheiderei.
Ja.
Braunkohlentageberg bei Köln. Ja,
mhm.
Die haben sich die Maschine vom Finanzamt bezahlen lassen. Und zwar so, die machten 300 Meter Abraum, 50 Meter Kohle.
Mhm.
Und da mussten also immer die Bagger hintereinander herlaufen, so verschiedene Trassen. Ja?
Ja.
So, und alle Kohle, die frei lag, die musste schon versteuert werden. Und deshalb haben sie dann den letzten, mhm, Abraumbagger im letzten Moment über die Kohle laufen lassen, nicht bevor der Kohlenbagger dann kam. Das hat die, da haben die in kürzester Zeit die 100.000 Mark da gespart, nicht nur an Steuern, nicht, aber diese ganze Marktstreitereiberechnung, das hatten die im Griff und die haben sogar einen eigenen.
Und das Finanzamt hat da mitmachen müssen?
Oder, ja, sicher. Oder das war ja Gesetz. Da,
haben die nicht gesagt, jetzt räumt mal richtig ab?
Nee, was aktiviert wird das und wie man das laufen lässt, das konnten die ja machen. Und die haben sogar ein eigenes Analog-Digital-Gerät entwickelt für ihre Marktscheiderei. Die konnten, die hatten ja Landkarten, wo das alles ausgedruckt wurde dann auch und haben einen Tisch genommen mit einer entsprechenden Eingabelupe, Fadenkreuz und 2 Seilen, die liefen über 2 Rollen mit Potentiometern.
Aha.
Das heißt, die hatten also elliptische Koordinaten über diese Potentiometer. Und die Werte gingen natürlich gleich in den Rechner, der konnte elliptische Koordinaten natürlich sofort in andere umrechnen. Das war ja also keine Kunst. Und das war also wirklich ein Gerät, was mit enormer Präzision und großer Einfachheit konstruiert war.
Ja.
Und die haben natürlich auch dann die Z60 eingesetzt, ja, für die Kartenzeichnung.
Damals war ja bei der normalen Bevölkerung, wenn Sie so eine Zeitung mal gelesen haben, über das Elektronengehirn.
Ja.
Das war ja Stand der Technik. Und dann waren diese Rechner, die waren ja sowas von super. Und verstanden hat keiner was. Man wusste überhaupt nicht, was sie machen, die Dinger. Und man hat dann ganz einfach, man hat die Leute im weißen Kittel gesehen, die an dem Ding, das waren so ein paar ganz, ganz hervorragende, die sowas konnten. Und ansonsten war man platt. Das ging ja nachher noch in der Zeit, dass es immer hieß, das ist der Computer. Der Computer ist schon bei Krankenkasse oder überall und überall und überall. Kommt noch aus dieser Zeit, dass man nicht verstanden hat, was da passierte. Und das Ganze ist heute ja doch ein bisschen anders geworden, glaube ich. Man weiß ja doch schon in der Allgemeinheit, dass ein Computer, naja, mittlerweile ist es natürlich so, dass es ohne gar nicht mehr geht.
Ganz sicher, ja. Und man hat natürlich diese viele Software, diese vielen Schichten da drauf, nicht? Und die man da alle dann aktivieren kann oder wegtun kann. Das kommt eins durch diese riesigen Speicher.
Mhm. Also jetzt, ich bin bereit, jetzt den Zuse zu verlassen. Und wir gehen jetzt zum zweiten Pionier, der in Deutschland natürlich ganz anders gearbeitet hat und mit viel mehr merkantilem Erfolg. Also der hat auch richtig Geld verdient.
Richtig.
Im Gegensatz zu Zuse, der war, hat mir selbst gesagt, er wäre ein schlechter Kaufmann gewesen.
Ja,
war er auch. War er nicht. Überhaupt kein Kaufmann.
Er hat das anderen überlassen.
Ja.
Und hat auch vielleicht nicht immer die glücklichste Hand gehabt.
Ja. Wir kommen jetzt zu Nixdorf in Paderborn. Wir sitzen hier auch in seinem ehemaligen, was war das Museum? Das war sein ehemaliges Hauptgebäude, oder?
Ja, hier war lange Zeit Hauptquartier.
Hauptquartier drin. So ein bisschen Heinz Nixdorf-Geist kommt schon rüber, wenn man so die Bilder von ihm sieht. Und auch, Sie waren ja auch lange bei Nixdorf.
17 Jahre.
17 Jahre. Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich war der Entwicklungsleiter. Ich hatte vorher ja, wie schon kurz erwähnt war, die 4 Jahre lang hier die Branche bereist, von Philips aus, mit Bauteilen, die Leute beraten, um eben Markterhebung zu machen, Marktstütze, den Leuten die Umstellung auf Transistoren nahezubringen, den Gebrauch von Kernspeichern und so weiter. Leider war ich ein schlechter Missionar. Man kann sagen, außer Heinz Nixdorf, alle anderen haben nicht lange überlebt mehr, die neue Zeit.
Warum?
Sie haben zu sehr geklebt an den alten Strukturen ihrer Maschinen und haben die sozusagen nur abgebildet. Sie haben nicht mehr rausgemacht aus der Elektronik.
Sie blieben beim Transistor?
In ihrem Denken, auch in der Struktur, was macht die Maschine, was soll die können, haben sie genau das abgebildet, was sie vorher auch gemacht haben. Und das reicht nicht.
Aber erfolgreich. Ich meine, geldlich gesehen erfolgreich.
Ja, ich rede jetzt nicht von Heinz Nixdorf, sondern von all den anderen.
Die Maschinen noch verkauften.
Wen gab es, die auch sowas entwickelt haben?
Aha, ach so.
Kienzle, Triumph, Adler, Simac und so weiter. Da gab es also eine ganze Menge Firmen.
Ach, die waren stehen geblieben.
Die waren auch sozusagen in Konkurrenz gestartet.
Ja.
Aber sie haben nicht genügend weitschauende Konzepte gehabt. Sie haben nicht gesehen, dass eigentlich mehr gemacht werden muss, als nur die alte Maschine mit anderen Bauteilen, statt mit mechanischen, mit elektrischen Bausteilen zu machen.
Nun waren Sie wahrscheinlich auch im Jahre 81 Angestellter der Nixdorf.
In einem, oder? Warum kommen Sie auf 81?
Ja, der PC.
Ja, in 81 war ich 50 und bin dann hier gegangen.
Ach so, weil man sagte, der Nixdorf, der hat auch in seiner Karriere verpasst, den PC ernst zu nehmen.
Ja, man kann eigentlich sagen, eigentlich kommt der PC hier aus Paderborn.
Aha.
Ja, das ist also anders, als es immer kolportiert wird. Es ist so, dass wir auch in Zusammenarbeit mit der Universität Karlsruhe Maschinen entwickelt haben.
Aber man sagt doch, der PC ist ein amerikanisches Produkt.
Ja, ist es ja nicht.
Der PC ist vom Betriebssystem her DOS, ist Bill Gates.
Ja.
Ist es auch nicht?
Nein.
Sondern,
nein,
was
das stimmt
ist der
alles nicht.
Was ist der PC?
Das stimmt alles nicht. Also es ist so, wir hatten hier wirklich schöne Sachen entwickelt, haben die in Hannover auf der Messe ausgestellt. Klaus Luft sieht das Ding und sagt, also sowas brauchen wir nicht. Klaus Luft.
Ja. Da war die rechte Hand.
Nicht. Da waren die Leute sauer, die von der Universität Karlsruhe, die da mitgearbeitet hatten. Ich war der Koordinator, auch immer mit zu den Hochschulen.
Ja.
Die haben wir dann auch Arbeiten ausgegeben und Maschinen hingegeben und so weiter. Diese Maschinen sind nach USA gegangen.
Aha.
Und ein halbes Jahr später kam der PC.
Aha.
Ja, so rum sieht das aus.
Ja.
Also das ist sicherlich notwendig, dass man das sagt. Und das
habe ich eigentlich noch nie gehört.
Ja, und als ich hier wegging bei Heinz Nixdorf, da hatte er schon die ersten Herzinfarkte gehabt.
Mhm.
Und sein Betrieb arbeitete im Stillstand.
Ja. Es fehlte die treibende Figur.
Die bessere
Figur als der
Keiner
Luft.
Traute sich, was zu machen, weil er dachte, wenn er denn mal wieder auftaucht, dann schlägt er uns mit den Köpfen zusammen. Der Einzige, der vielleicht, der auch dann für Innovationen immer wieder Antrieb gegeben hat, war der Herr Helmut Rausch. Aber der ging dann auch, als ich ging. Ich wurde 15 und habe gesagt, jetzt verlasse ich das Haus, mache meinen eigenen Kram. Ich bin Patentanwalt und mache das, mein eigenes Geschäft. Mhm. Und Investoren über dann die Philips-Zeit, da habe ich dann die ersten Textmonitore im Labor aufbauen
Was
lassen.
Was heißt denn hier Textmonitor in dem Zusammenhang? Ist ja. Keine Textverarbeitung, oder?
Nein, da wurde erstmal grundsätzlich gezeigt, dass man Datenstreams auf Bildschirmen darstellen kann, dass man eingegebene Codes in Speicher einbringen kann, aus dem Speicher über Code-Transformer, das in Bildpunkte umwandeln kann. Also all diese Grundsatzdinge wollte ich nur zeigen, damit die Kunden erkennen können, erstens, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Zweitens, dass ich gar nicht mehr das Papier brauche, sondern auf dem Bildschirm die Arbeit nachher erledigen kann.
Das war absolut nicht selbstverständlich.
Nein, weiß Gott nicht. Das war also wirklich...
Auch Zuses Ausgabegeräte waren ja nun ein paar Lämpchen und sonst nichts.
Ja, sicher nicht.
Und das hängt alles so ein bisschen mit zusammen. Als ich jung war, so 12, das war so 1953, da hat man so erzählt, so, es soll das Fernsehen kommen. Irgendwie soll das Fernsehen kommen.
Ja.
Ich habe jeden gefragt in dem Dorf, sag mal, wie sieht denn das Fernsehen aus? Alle hatten den Kopf geschüttelt. Es hat noch nie einer eine braune Röhre gesehen.
Ja.
Ich schweige denn einen Bildschirm. Und es war so fremd, dass keiner der Leute irgendwie eine Vorstellung hatte, wie das Fernsehen sein sollte.
Ja.
Und dann habe ich mir meine eigene Vorstellung gemacht und habe gedacht, du musst aufs Dach gehen, ein Fenster aufmachen, dann kannst du ganz da hinten noch sehen. Das war nicht richtig, was ich da gedacht habe. Aber es war eine tolle, tolle Zeit, die von allen Seiten und Kanten da war, das ist ja mittendrin hier in ihrer Arbeit. Auch.
Aber ich meine, in der Schule, wenn ich vorhin sagte, die Schule war gut, da habe ich dann mit einem Freund zusammen, haben wir für die Schule einen kleinen Oszillographen gebaut.
Ja.
Braunsche Röhre mit Ablenkschaltung und so weiter. Und Verstärkerchen dafür gebaut. Dann war natürlich, als ich in Aachen dann studierte, beim Professor Esau, das Interessante, dass er war im Krieg, auch für die Rüstung natürlich sollte er was machen, Nachrichtentechnik, Radartechnik. Und dann wurden Geräte gefunden, die abgeschossen waren von den Amerikanern. Ein Rotterdam-Gerät und ein Amsterdam-Gerät. Aha. Die hießen nach dem Auffindeort. Und er sollte mal sehen, was denn das ist, was da in den Flugzeugen drin ist. Dann hat er das zum Gehen gebracht, hat das auf den Funkturm gestellt und hat dann Hermann Göring und seine Genossen eingeladen und hat denen gezeigt, dass trotz Verdunklung man auf dem Bildschirm die ganze Stadt sehen kann.
Ja.
Radar, nicht Flugzeugradar. Das konnte man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Das hatten die drüben schon gemacht. Ja?
Zuse hat ja nie an einem PC gesessen. Der hat ja immer die Hand da vorne von der Nase zum PC. Das war seine Tochter. Ich kenne den PC bei ihm in seinem Zimmer. Da hat er nie was mit zu tun gehabt. Ja. Oder haben Sie auch keine Affinität zu einem
heutigen? Ich habe natürlich so ein Ding und gucke da mal ins Internet und so und ich mache ein bisschen was. Aber interessant war noch, als Zuse ging es dann damals schon nicht mehr so gut, aber man hatte eigentlich einen Markt im Auge, weil man ja die ganzen Hochschulen beliefert hatte mit den großen Rechnern, so mehr für kleinere Rechner, für die Studenten sowas zu haben. Und dann kam eine Delegation zu Nixdorf, ihr habt doch die schönen Rechner für so 20.000 Mark, liefert ihr doch schon mal was Schönes, könnt ihr nicht das so machen, dass auf euren Rechnern unsere Programme laufen. Also die Sprache sozusagen emulieren, da drauf bringen. Ich sage, kein Problem. Ich habe hier den Otto Schmidt, der früher Z22 programmiert hat und die internen Programme kennt alle und die Z11 schon kannte, also die ganze Gleitkommaarithmetik. Kein Problem, machen wir. Der braucht da vielleicht ein Jahr zu... sagen wir mal 100.000 Mark, dann liefern wir euch die Dinger zum Werkspreis praktisch, zum Weiterverkauf. Dann bin ich zum Heinz Wixdorf rein mit den Leuten und gesagt, hier, ich stelle mir vor, 100.000 hier, der Herr Schmidt, der kann das, der macht das, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ach, sagt Heinz Wixdorf, wisst ihr was, die Software kostet euch nichts, das machen wir, ihr gebt einen Rahmenauftrag für 150 Maschinen. Dann ist das gelaufen. Und dann kam nach 4 Wochen die Nachricht, ja, also sie könnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie man 150 Maschinen verkaufen könnte. Ja. Das fehlt überhaupt die Antenne dafür, was da auf einen zukommt. Man konnte sich nicht vorstellen. Und wenn Sie lesen, die alten Berichte von der Bundesregierung, von dem Forschungsminister und so weiter, da gibt es so Heftchen, da steht dann drin, wir brauchen im Jahr 100.000 IT-Leute, oder wie sie das dann auch genannt haben, da meinten die so Lochkartenbeschicker und sowas und Stecktafelstecker. Aber von mehr wussten die nicht. Das war einfach, kein Mensch konnte sich geistig auf das einstellen, was da auf die Welt zukommt.
Ja, das ist ja auch mit Leuten passiert, die mit Computern zu tun haben.
Ja, ja.
Das Herr Olsen oder sowas, die haben ja völlig falsche. Ja. Er wusste gar nicht, wer so ein Ding braucht.
Ja.
Ja, die waren genau. Zwar gewöhnt, die großen Maschinen für große Sachen,
ja.
Aber das ist ein PC oder ein Personal Computer, was hat der zu suchen bei jemandem?
Ja, ja.
Was macht denn der damit? Dass der sich sehr, sehr getäuscht hat, das wissen wir ja alle. Haben ja, Sie ein natürlich. iPhone?
Nein.
Aber ein Handy?
Habe ich ja, ja.
Aber nur so, nebenbei?
Ganz einfaches, ja, dass man mal einen Notruf absetzen kann.
Und diese Computertechnik, packt diese nicht mehr, dass Sie also, sagen wir mal, so einen richtig schönen Prozessor mal haben wollen?
Das interessiert mich weniger, nicht? Ich habe dann natürlich auch Patentanmeldungen gemacht für die Karlsruher Universität. Die haben dann auch so Gleitkomma, superschnelle Gleitkomma-Sachen entwickelt. Otto Müller hat dann die Chips gemacht dafür. Da habe ich dann die Anmeldung gemacht. Das hat mich natürlich begeistert. Und ich habe hin und wieder natürlich Mandanten, die tolle Mathematik auf den Rechnern machen, nicht? Optische Berechnungen hier auch ein ja, Studienrat.
Simulationen und das ist ja, fantastisch.
Im Grunde genommen schon fantastisch. Und dann nicht hier an der Hochschule eben auch so selbst organisierende Rechner, die selbst die Prozesse optimieren.
Da war ja zu sehr auch dabei
mit seinen Gedanken. Selbst. Nicht, aber diese Sachen, das machte die Hochschule und die liefern das natürlich, ist schön. Und da haben wir schöne Anmeldungen auch gemacht, wunderbare Patente, auch eben so kognitive Systeme und sowas, das begeistert mich natürlich, da steige ich natürlich dann auch ein, nicht? Wenn die mir sowas bringen, die man dann sagt, prima, hier, nicht? Da machen wir was Schönes raus. Wird ja immer gesagt, Software kann man nicht patentieren lassen, ist natürlich dummes Zeug, wenn man es nicht richtig macht, dann geht das natürlich nicht, aber man muss halt eben entsprechend in konkrete Umwelt hineinsetzen und dann geht das auch alles, nicht?
Wir haben gestern ja einen Vortrag gehört, einen sehr interessanten Vortrag von Professor Horst Zuse, der seit neuestem Professor Horst Konrad Zuse heißt, das ist der zweite Name.
Mhm.
Und zwar hat er sich den wohl dadurch hat er gemerkt, das ist gut, wenn man den hat, weil ich mit ihm ein Skype-Interview machen wollte.
Aha.
Per Bild.
Ja.
Und da muss man sich ja anmelden und da muss man sich einen Namen geben. Und Horst Zuse war schon längst besetzt. Richtig. Und dann hat er sich Horst Konrad Zuse, hat er probiert, ist er frei. So, und seitdem heißt er nämlich Horst Konrad Zuse.
Ah ja.
Ist ja auch legitim, ist ja schön.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und manchmal muss man so späte Impulse einfach umsetzen
und
sagt sich dann, warum hast du das schon immer gemacht?
Ja, ja.
So, das war's. Leider schon, muss ich sagen. Es ist ja wahnsinnig interessant, Zeugen der Zeitgeschichte zu hören. Aber wo sonst können Sie das in der Qualität und in der fachlichen Tiefe hören wie bei uns? Danke, Wolfgang.
Ja, mir hat's auch Spaß gemacht und ich suche nach mehr.
Gut. Ja, dann werden wir mal den Leuten die Möglichkeit geben, die gestern zum Ostersonntag nicht gefundenen Eier jetzt weiterzusuchen. Und wir verabschieden uns für heute, tun den Daumen nach oben.
Jawohl, jawohl, jawohl.
Und sagen immer ein Bit übrig behalten.
Ein Osterei übrig behalten.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.